Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften,
dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mit dabei auch heute Andreas Schiemens. Hallo Andreas.
Hallo und heute, Jörg, haben wir wieder Unterstützung.
Ja, und zwar von ANT Informatik, unserem Partner aus der Schweiz.
Aber was ist eigentlich die ANT?
ANT berät seit 30 Jahren Non-Profits und Stiftungen mit technologischen Lösungen, unter anderem im Fundraising, der Mitgliederverwaltung und dem Fördermittelmanagement und ist der CRM-Spezialist im Dachraum.
Genau das, was viele Organisationen brauchen. Aber nun zu unserem Gast.
Ja, schön, dass wir wieder hier sind, Andreas, zu unserem Podcast. Toll, dass du dabei bist.
Ja, natürlich, Jörg.
Ja, was wäre auch ein Podcast ohne dich? Was wäre aber auch ein Podcast ohne wunderbare Gäste? Und in diesem Fall Gästinnen. Wen haben wir da, Andreas?
Oh, wir haben Anna Schwarz von der Personio-Stiftung und wir haben Annika Behrendt von Talents for Good heute dabei. Hallo und herzlich willkommen euch beiden.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass ihr dabei seid und ihr seid natürlich aus einem ganz bestimmten Grund dabei, denn wir haben ja vor einiger Zeit schon mal gesprochen über ein sehr ehrgeiziges Projekt von euch, nämlich den Gehaltsmonitor. Und ein Vöglein hat mir gezwitschert, Annika, dass ihr fast schon fertig mit der Auswertung seid und erste Ergebnisse habt. Ist das richtig?
So ist es. Und ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass ihr am Tag der Veröffentlichung unserer Gehaltsstudie mit dem Podcast rauskommt. Also insofern können wir, also weil wir keine Angst haben müssen, jetzt ganz, ganz offen sprechen.
Das ist schön. Dann sprich doch mal offen. Was gibt es denn für ein bahnbrechendes Ergebnis? Sind die Fundraiser wirklich so schlecht bezahlt in dieser unseren Branche?
Ich mache mal einen kleinen Loop. Wir haben uns ja nicht nur Fundraiserinnen angeguckt, sondern wir haben uns Geschäftsführung, Fundraising, HR, Admin und Programmreferentinnen angeschaut und das bei Stiftungen, NGOs und Social Businesses. Wir haben insgesamt über 230 Organisationen, die mitgemacht haben. NGOs schon stärker überrepräsentiert, würde ich jetzt mal sagen. Also das heißt, echt ziemlich gute Ergebnisse und auch in jeder Gehaltsgruppe ein bisschen überraschend und unterschiedlich. Was uns aber tatsächlich gewundert hat, ist, wir haben ja auch immer so ein bisschen Vergleiche mit bestimmten Wirtschaftsbranchen gezogen, aber vor allem hat uns gewundert, dass die Fundraiserinnen im Vergleich zum Programm einen Ticken schlechter bezahlt werden. Also das heißt, die Leute, die das Geld reinbringen in die Organisationen, die werden zumindest von ihren Gehältern nicht unbedingt wertgeschätzt im Vergleich zu denen, die das Inhaltliche machen, man kann auch sagen, die Wirkung generieren.
Aber Anna, wie erklärt sich das? Das verstehe ich gar nicht. Ich dachte immer, es wäre eigentlich genau umgekehrt.
Das ist eine ziemlich gute Frage, die wir auch mit ein paar Expertinnen aus dem Bereich schon mal angefangen haben zu diskutieren. Eine hundertprozentige Antwort haben wir noch nicht. Es gibt so ein paar Ansätze, über die wir sprechen. Zum einen ist, ich glaube, da kommen wir zu einem größeren Thema, aber es gibt, glaube ich, so Glaubenssätze bei uns im Sektor, die uns daran hindern, vielleicht adäquate Gehälter zu bezahlen. Und einer dieser Glaubenssätze ist immer noch, Geld ist irgendwie was Schlechtes, über Geld redet man nur in der Wirtschaft und Geld ist irgendwie da. Ne? Das muss einfach irgendwie da sein, dass wir unsere Programme machen können, das, worum es eigentlich geht. Dass es aber eine ganz zentrale Aufgabe ist, dieses Geld zu beschaffen, dass Fundraising die Verantwortung fast von allen Mitarbeitenden ist, natürlich aber auch von der Geschäftsführung ist und dass es ganz essentiell ist, dass wir unsere Arbeit überhaupt machen können. Das Wissen ist, glaube ich, theoretisch natürlich da, aber das wird nicht so ganz gelebt. Das ist zum Beispiel entschuldige, Andreas.
Nee, bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen, Anna.
Ja, das ist ein Erklärungsansatz, den wir haben. Also die Wertschätzung für das Fundraising an sich ist nicht da. Das, was da auch dazu gehört, ist eine Professionalisierung von diesem Job. Ne? Häufig werden zum Beispiel Anträge für öffentliche Gelder werden mitgeschrieben von dann den Programmmanagement-Leuten. Das heißt, es wird noch gar keine professionelle Rolle für eine Fundraising-Managerin geschaffen. Erst wenn die Organisationen größer werden, wird das professionalisiert. Was wir auch sehen, und das ist so ein bisschen eine Variation zu dem Datenpunkt, Fundraising-Managerin in kleinen Organisationen, das heißt unter 100 Leuten, verdienen im Schnitt eben nicht so gut. Da sind wir bei, je nachdem, was für eine Organisationsgröße wir anschauen, aber ich sag mal Mitte 50.000 im Mediangehalt pro Jahr. Wir machen einen signifikanten Sprung, vor allem in NGOs, wenn wir auf Organisationen gehen, die über 300 Mitarbeitende haben. Da gehen wir einfach davon aus, da gibt es einen gewissen Grad an Professionalisierung, da ist diese Rolle auch als essentiell wichtig erkannt und deswegen sehen wir diese höheren Gehälter.
Ja, also tatsächlich ist es ja erstaunlich, dass dieses Thema Fundraising weiterhin so ein Schattendasein spielt. Offensichtlich ist das ein Geschäft, mit dem man sich nicht so wirklich intensiv beschäftigen will, also irgendwie so zwischen Sondereinheit und Müllabfuhr wahrscheinlich angesiedelt. Annika, ist das etwas, was du in deinem Alltag bei Talents for Good auch so wahrnimmst, dass Fundraising-Stellen eher widerwillig, weil zwangsweise besetzt werden müssen?
Ehrlicherweise nicht, und deswegen haben mich die Ergebnisse total überrascht. Ich glaube aber auch, das ist von vornherein so, ne? Also wir sind eine Personalberatung, für uns bezahlt man Geld, zu uns kommen grundsätzlich Organisationen, die schon mal die Haltung haben, dass eine Investition in Personal lohnt, und vor allem in Bezug auf Fundraising ist das dann wiederum, sind das die Organisationen, die sagen, okay, wir leisten uns sowohl das Gehalt und auch ein gutes Gehalt, was wir erleben, als auch die Personalberatung, die dann auch noch was kostet, um diese Stelle zu besetzen. Also ich glaube, da haben wir wirklich einen Bias in der Talents for Good Perspektive, ne? Und umso wichtiger fand ich das nochmal anders zu sehen. Was mich auch überrascht hat, wir haben ein Gespräch geführt mit Leuten von Better Place zum Beispiel, und die haben uns gesagt, in den kleinen Organisationen dauert es relativ lange, bis sich überhaupt diese Stelle des Fundraisings wirklich rauskristallisiert. Es gibt eine ganz lange Zeit, in der das Leute irgendwie mitmachen. Da kann man sich auch vorstellen, dass vielleicht auch das Niveau und die Qualität der Arbeit dann auch nicht so groß ist, wie wenn man einfach eine erfahrene Person auch nur für Fundraising hätte. Das haben wir erwartet in HR, ne? Also Organisationen bis 30 Leute haben in der Regel vielleicht irgendwie eine halbe Stelle oder auch jemanden, der HR mitmacht. Bei Fundraising hat mich das total überrascht, weil wenn man einen Vergleich zieht zu einer Wirtschaftsorganisation, also ich nehme an, da ist irgendein Unternehmen, ein Startup, das ein Produkt verkauft, da glaube ich eher, dass unter den Top 5 ersten Einstellungen jemand dabei wäre, der halt Sales macht, ne? Und wir leisten uns quasi bis 2030 diesen Moment, dieses total wichtige Thema beachtet zu lassen. Und ich glaube, das hat ganz viel, Anna hat schon was zum Thema Glaubenssätze angeteasert. Wir finden in dieser Studie auch viel an Glaubenssätzen. Und einer davon ist, wir sind der Non-Profit-Bereich, uns geht es um die Sache, uns geht's nicht um Geld. Wir wollen vielleicht gar nicht, ja, dass das eine große Rolle spielt. Fundraising ist ein notwendiges Übel, das müssen wir halt irgendwie, aber toll finden wir es nicht. Und dieses ganze Konglomerat.
Okay, Annika, aber da muss ich doch jetzt mal mich quasi fast auf deine Seite schlagen. Ich glaube schon, dass ja da in den letzten Jahren unter anderem du, aber auch, ich glaube, wir alle vier da sehr viel Aufklärung betrieben haben. Und ich glaube, dass sich da schon einiges im Bewusstsein zumindest gewandelt hat. Insofern sehr erstaunlich, dass sich das nicht niederschlägt. Und ein zweiter Punkt, da würde ich gerne deine Meinung hören, ist natürlich, ich glaube, dass auch in letzter Zeit gute Fundraiser und Fundraiserinnen ja auch in Gehaltsverhandlungen gehen. Und dass analog quasi zu den Summen, die sie einspielen, natürlich sich auch im Gehalt widerspiegeln muss. Ich glaube, das ist was du ja auch immer wieder erlebst. Ihr seid da ja auch unterstützend tätig. Glaubst du, dass sich das jetzt gar nicht niedergeschlagen hat, einfach aufgrund der Datenerhebung? Oder wie bewertest du das? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass eine ganze Branche da weiterhin sagt, ja, wir sind die Guten und ist nicht so schlimm, wie viel Geld, oder ist nicht so wichtig, wie viel Geld du kriegst. Das kann ich mir kaum vorstellen, oder?
Ich glaube, das ist ein Professionalisierungsthema, und wir sehen ja ganz klar, in größeren Organisationen ist es anders. Ne? Und ich kann auch aus meiner Praxis in Gesprächen mit Arbeitgeberinnen, dass die für die Fundraiserinnen was raufschlagen oder vielleicht auch bessere Rahmenbedingungen schaffen. Also dann ist das die erste Person, die nochmal relevant mehr aus dem Homeoffice arbeiten darf oder woanders sitzen darf oder wie auch immer. Ja. Ich glaube aber auch, dass diese kleinen Organisationen, die bei uns auch ein bisschen unterm Radar laufen, weil wir sie nicht als Kunden kennen, dass es da einfach echt anders ist. Und uns wurde auch so ein bisschen erklärt, guck mal, wir haben eine Förderlandschaft, bei der ganz viel staatliche Förderung im Spiel war. Und jetzt kommen wir auf einmal in so eine krisenhafte Zeit, in der die ja massiv zurückgefahren wird. Die meisten gehen davon aus, dass Corporate-Spenden auch zurückgefahren werden. Das heißt, auf einmal kommt der Druck von außen mehr ins Fundraising im Sinne von Privatspenden oder wie auch immer zu investieren. Und jetzt ist halt die Geschäftsführung einer kleinen Organisation, die sagt, okay, also wenn ich jetzt eine Stelle schaffe für Fundraising, dann kostet die mich, wenn ich jemanden mit Erfahrung haben will, ne, im Arbeitgeber brutto irgendwie 70.000 Euro, dann muss ich, big surprise, wir haben kein CRM, dann brauche ich ja auch ein Budget für bestimmte Dinge. Und die Entscheidung ist jetzt dann sozusagen die, okay, ich butter wahrscheinlich 100.000 Euro rein, bis das erste Geld kommt, vergeht ein Jahr oder das erste relevante Geld. Und dann ist ja auch logisch, dass ich diese Kosten plus zurückbekommen muss. Und dann ist halt die Frage, die sich die Geschäftsführung stellen, okay, glaube ich, dass ich mir A, diese Investition leisten kann und B, dass sie sich auszahlt. Und jetzt sind wir in einem Bereich, der nicht so klassisch in diesen Mechanismen, wie die Wirtschaft funktioniert. Das Prinzip der Investition ist halt einfach, das wird anders gesehen bei uns im Sektor. Ja. Und da werden, glaube ich, auf Geschäftsführungsebene Entscheidungen anders getroffen, weniger Entscheidungen getroffen, risikoaverser. Und ich glaube, wir sitzen an manchen Stellen wie so die Kaninchen vor der Schlange und sehen, alle Studien sagen uns das, ja, das geht zurück, Kleinspenden gehen zurück, Mailings funktionieren nicht mehr. Und wir wundern uns ja von außen, das kennt ihr ja auch. Warum ändert sich da nichts?
Ja, also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, Annika, zu dem sollten wir auch nochmal kommen. Aber im Moment ist es ja so, ihr habt ja quasi eine Momentaufnahme und die liegt ja schon ein Stück zurück. Also insofern weiß ich nicht, ob das da reinspielt. Anna, wie siehst du das?
Also erstmal glaube ich, die Momentaufnahme liegt ein Stück weit zurück. Unsere Datenerhebung war irgendwie Anfang des Jahres und bezieht sich auf Gehälter 2024. Was ich aber trotzdem sagen würde, ist, wir reden tatsächlich im Großteil von kleinen Organisationen, das heißt unter 30 Mitarbeitenden, 50% sind kleine Organisationen, die wir erhoben haben. Ich glaube, was du beschreibst, dieser Effekt, der wird nicht ganz so schnell eintreten. Weil selbst wenn er bei 2, 3 Organisationen in dem Datensatz oder selbst bei 10 Organisationen eingetreten ist, wir haben obere und untere Gehaltsgrenzen abgefragt und wir schauen nach Mediangehältern. Das heißt, wir schauen uns, wer verdient im Mittel mehr oder weniger als dieses Mediangehalt. Was du beschreibst, das würde sich auf ein Durchschnittsgehalt vielleicht ein bisschen auswirken, aber dafür müsste die Veränderung schon ziemlich massiv sein. Und ich glaube, wir werden den Effekt, den du beschreibst, eher in 2 bis 3 Jahren sehen, wenn er anhält. Das ist ein Kaviar zu den Daten. Dann würde ich aber gerne noch vielleicht ein bisschen eine Einordnung machen, weil wir reden hier nicht über fürchterliche Gehälter. Also bei NGOs, der Großteil unserer Datensatz, reden wir im Bruttomediangehalt, also alles, was da im Jahr dazugehört, reden wir von 56.000 Euro. Ein erster Kommentar von jemandem Verantwortlichem aus dem Fundraising-Verband war, das ist doch gar nicht so schlecht. Na? Und da war auch der Kommentar, erstens, da sind sehr viele Überzeugungstäterinnen drin. Ich möchte auch nicht, dass Leute nur für ihre Überzeugung bezahlt werden, aber da sind schon viele drin, die mit großer Motivation reingehen. Es sind auch viele drin, die auch am Anfang ihrer Berufslaufbahn stehen. Ne? Und als Einstiegsgehalt zum Beispiel 56.000 Euro zu verdienen, ist nicht so verkehrt. Und wenn wir das jetzt noch kontrastieren, eine Vergleichsgruppe, die wir gewählt haben, jetzt aus der Wirtschaft, ich glaube, der klassische Vertriebler, die klassische Vertrieblerin ist nicht unbedingt der beste Vergleichspunkt, weil es häufig sehr schnelle Transaktionen sind. Wir haben uns eher angeschaut, Key Account Manager, also jemand, der größere Kunden über eine lange Zeit betreut und hier auch für den Umsatz relevant ist. Und ich glaube, das ist eher relevant, wenn man zum Beispiel von Stiftungen Fundraising macht oder von reichen Individuen. Die verdienen so im Mediangehalt um die 70.000 pro Jahr. Aber wenn man sich die Spanne anschaut, dann sind die Einstiegsgehälter durchaus auch so Anfang der 50.000 und dann hat man eben eine größere Spanne, die nach oben geht. Also von der Einordnung einfach nochmal so, die Fundraising-Gehälter sind nicht so schlecht. Wir haben uns nur, was es uns überrascht hat, ist, dass die Programmmanagerin einen Ticken mehr verdienen.
Das haben wir verstanden. Aber jetzt müssen wir mal einen fragen, der hier jahrelang Fundraiser war. Andreas, wie ist denn das mit 56.000? Ist das nicht schlecht oder ist das gut? Oder ist das
ich erlebe Ingenieurinnen und Ingenieure, die sind Ingenieurinnen, weil sie aus Überzeugung Dinge entwickeln wollen. Ich erlebe Menschen, die im Vertrieb arbeiten, weil sie aus Überzeugung mit Menschen arbeiten wollen. Und ich erlebe Fundraiserinnen und Fundraiser, die aus Überzeugung das auch tun. Und es sind in aller Regel ja auch, Annika wird es wahrscheinlich besser wissen, es sind ja auch akademische Laufbahnen dahinter. Und das dann tatsächlich so abzutun, als so die Bad Kids on the Block, die Fundraiser, dass die lästig sind. Ich meine, das haben wir auch in der Industrie. Also die Vertriebstruppen müssen ja quasi fast immer ihre Weihnachtsfeiern alleine feiern, weil die Ingenieurinnen und die Verwaltung mit denen nichts zu tun haben will. Trotzdem gibt es da aber ein anderes Commitment. Und das wiederum ist spannend, Jörg. Wir kennen ja auch aus unseren Gesprächen NGOs, die im Vorstand, in der Geschäftsführung ehemalige Fundraiser haben. Und bei denen entwickelt sich auf einmal natürlich sowohl die Personalstärke in dem Bereich als auch die Umsätze in dem Bereich überdurchschnittlich. Das heißt, das, was Anna vorhin gesagt hat, was Better Place festgestellt hat, dass du eine kritische Größe überschreiten musst, hängt aber auch damit zusammen, dass du in diesem Bereich FundraiserInnen investierst und üblicherweise die 70.000, 80.000 Euro, die Annika aufgerufen hat, inklusive ein bisschen Arbeitsplatz und CRM, die hat so eine Fundraising-Stelle in dem Fünffachen im zweiten, dritten Jahr wieder im Umsatz, Minimum. Also leichter verdient man ja kein Geld und das finde ich so absurd. Und ich glaube letztendlich, meine Einschätzung, es liegt daran, dass die Programmmenschen ja sehr aus dem Ethos der Gründung stammen. Also die meisten Organisationen, außer die Marketingorganisationen, sind ja alle gegründet, um Projekte zu realisieren. Nur diese großen Marketing-NGOs sind dafür da, um Marketing zu machen, also Vertrieb. Und dass ich dann natürlich selber aus dem Projektbereich komme und ich meine, ein Ingenieurbetrieb bezahlt die Ingenieure auch besser als Verkäufer. Ich glaube, das ist einer der Gründe, Jörg.
Und ich glaube, der Punkt mit den Überzeugungstäterinnen, der ist aber total wichtig, weil der ist uns in ganz vielen anderen Punkten auch aufgetaucht. Ne? Also bei den Geschäftsführungsgehältern, kleiner Spoiler, da ist sozusagen der Gap zu einer Wirtschaft, wir haben mit einem kleinen Mittelstand verglichen, exorbitant hoch. Also das teilweise.
Sag bitte mal eine Zahl in Prozent.
Ja, genau. Also wir haben zum Beispiel rausgefunden, Geschäftsführerinnen im Median bei Stiftungen verdienen 100.000, im Median bei NGOs und Social Businesses sind es aber eher um die 80. Ne? Und wir haben dann im Vergleich Mittelstand unter 50 Mitarbeitenden, Budget im Zweifelsfall ein bisschen höher, aber weil es ja auch produzierende Gewerbe sind, ist klar, verdienen um die 180.000. Also das heißt, mehr als doppelt so viel wie eine NGO-Geschäftsführung und auch deutlich mehr als eine NGO-Geschäftsführung mit zum Beispiel 300 Mitarbeitenden.
So. Aber Annika, ja? jetzt muss ich aber nochmal kurz, weil das auch gerade bei Andreas anklang und so, da, ist das nicht ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen? Und ich will jetzt nicht auf dieses, wir haben auch weniger Geld und ihr tut es aus Überzeugung, sondern jetzt mal, ne, also wir haben hier einen mittelständischen Betrieb, der hat auch einen ganz anderen Umsatz im Zweifel, ja, der hat auch, wie soll ich jetzt mal sagen, ganz anderen Druck in der Pipeline, da ist Sales auch, wie soll ich sagen, fest integriert zum Beispiel, ja. Und der Geschäftsführer ist natürlich auch mit Boni dabei und. Also da haben wir auch eine sehr professionelle, gewachsene Struktur. Ich will jetzt nur mal von dir hören. Ist das Äpfel mit Birnen oder
Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Also mein Punkt ist hier und unser Punkt ist wirklich gar nicht, das soll jetzt nicht so rüberkommen. Ja, wir müssen überall gleich viel verdienen.
Ne? Okay, genau, darauf wollte ich.
Unser ja. Punkt ist der, dass es aber trotzdem interessant ist, und das würde ich sagen, weiß ich nicht, ob es Äpfel mit Birnen ist, dass man halt feststellen kann, Leute mit einer zumindest ähnlichen Qualifikation im Sinne von haben auch studiert und so weiter, verdienen in anderen Branchen mehr. Jetzt bin ich von der Personalberatung, ne, und ich sehe auf den Sektor und sehe, auf der einen Seite gibt es voll viele Leute, die was Sinnhaftes machen wollen, auf der anderen Seite könnten wir an einigen Stellen auch genau diese Leute gebrauchen, also es kommt zum Beispiel raus, ne, wir haben natürlich sehr, sehr viele Geisteswissenschaftlerinnen dabei. In der einen oder anderen Geschäftsführung wäre es vielleicht gar nicht so verkehrt, da nochmal mehr Management-Expertise zu haben.
Also den Wechsel, den Wechselgedanken, genau. Und dann damit verbunden, wie attraktiv ist das
ja,
eigentlich?
Und wenn, für die, Leute wenn diese wechseln, Leute halt
wenn
gewohnt
du
denen
bloß anbieten kannst, du kriegst zwar kein Geld, genau. aber die Überzeugung muss reichen.
Genau, und okay, das ist ein Problem. Ja, und ich glaube, dass es einfach interessant ist zu diskutieren, was sind eigentlich die richtigen Gehälter? Und das ist ja der große Mehrwert dieser Studie. Da geht es nicht darum, dass wir suggerieren, so viel muss man verdienen, sondern es geht darum, dass wir sagen, so, wenn wir es jetzt einmal transparent vor der Nase liegen haben, was bedeutet denn das? Ich habe das mit einer Kollegin in meiner Organisation diskutiert, die kommt aus der Wirtschaft, die hat gesagt, ja, aber ganz ehrlich, warum soll ich denn anstreben, so eine hohe Verantwortungsposition in der NGO mit 300 Leuten wahrzunehmen für das Gehalt? Das steht überhaupt gar nicht in der Korrelation der Arbeit und der Verantwortung. Und das ist ein Problem. Wenn die Gehälter für Menschen, die das nicht gewohnt sind, vergleichsweise niedrig sind für eine ähnliche Arbeit, dann haben wir ein Problem, dass wir nicht die besten Leute bekommen.
Was mich nochmal interessieren würde, ist, trotz dieses doch schon relativ niedrigen Gehaltes für fundraisende Personen, gibt es in der Szene auch einen großen Unterschied zwischen männliche und weibliche Mitarbeitenden?
Anna, wie ist das?
Wir haben keine Geschlechtsunterschiede erhoben, ehrlicherweise.
Ah, okay.
Deswegen ist das eine Frage, müssen wir vielleicht für die nächste Runde dann aufheben, wo wir uns das anschauen können. Ich weiß aus der Privatwirtschaft, also wir haben uns die Vergleichsdaten angeschaut, da sieht man signifikante Unterschiede. Also wenn wir jetzt Key Account Management als Vergleichspunkt nehmen. Das heißt, man kann es vielleicht annehmen, aber wir haben keine Daten dazu. Deswegen lasst uns das gerne in einem Jahr nochmal aufnehmen.
Aber ich würde gerne nochmal, Anna, auf den Punkt zurückkommen, den Annika aufgemacht hat. Und das ist ja vollkommen richtig. Die Idee war ja zu sagen, ne, was ist das ideale Gehalt und nicht, ne, wir müssen so viel verdienen in der Wirtschaft, auch wenn dieser Punkt, die Wechselwirkung und was macht eigentlich so einen Job attraktiv, natürlich absolut relevant ist. Wie siehst du das? Was ist das ideale Gehalt? Seid ihr dem nahe gekommen?
Also wenn ich mich sehr gut hüten, diese Antwort zu geben. Ich glaube, da komme ich nur in Teufelsküche.
Schade.
Ich glaube, wenn wir nochmal zu den Geschäftsführungsgehältern zurückgucken, ne? Also ich meine, wir sind Stiftungen mit Jahren bei 100.000, NGOs, Social Businesses um die 80.000 mit Jahren. Bei NGOs sieht man auch, so einer von vier verdient auch über 100.000. Ne? Wenn man jetzt mal sechsstündig über 100.000 Euro im Jahr verdient, das ist eine Menge Kohle. Das ist gar keine Frage. Du hattest vorhin aber aufgemacht, so ist das denn überhaupt zu vergleichen mit zum Beispiel einem kleinen Mittelstand? Naja, wenn ich mir jetzt so NGOs anschaue, gerade jetzt zur Zeit, ne, wo so viel Druck auf dem Sektor ist, wenn man international tätig ist, USAID bricht weg, vor 2-3 Jahren ist holländischer Support weggebrochen, bei uns sind Gelder unklar im neuen Bundeshaushalt, insgesamt gibt es wahnsinnig viel Druck, auch öffentlichen Druck auf den Sektor, das muss man als Geschäftsführerin alles managen, ne? Und gerade in so einer Budgetunsicherheit, das
richtig
zu managen, mit der politischen Risiko, das Risiko, was du hast, ist immens groß.
Und du bist in der Vergleichbarkeit bei einem Top-Manager, da müssen wir nicht drüber reden.
Aber auch vom Budget bist du ja nicht schlechter als ein mittelständisches Unternehmen, finde ich, Jörg.
Genau, oder unterschiedlich, ja, aber ich glaube, das Risiko ist irgendwo vergleichbar, auch wenn es Äpfel und Birnen sind. Und am Ende des Tages, wir rechtfertigen ganz oft Top-Manager-Gehälter mit dem Risiko, das man trägt und mit der Verantwortung, die man trägt. Und vor dem Hintergrund, ich meine, man muss nicht 180.000 verdienen, ne? Aber ist trotzdem die Frage so, um dieses Risiko zu tragen, kriegen wir die besten Leute und behalten wir die besten Leute? Und ich glaube, das ist schon eine Frage, die wir stellen dürfen. Und wenn wir jetzt über dein ideales Gehalt sprechen, das wird es nicht für die eine Person geben, ne? Weil ich glaube, viele von uns sind auch sehr bereit, für ein geringeres Gehalt zu arbeiten, weil wir was tun, woran wir glauben, wofür wir jeden Morgen aufstehen wollen. Und dennoch müssen wir überlegen, auch diese Überzeugungstäterin, wie halten wir die durch Krisen hindurch, wie sorgen wir dafür, dass die das Gefühl haben, hey, ich habe so ein super Leben, es gibt keinen Grund für mich, diesen Job nicht weiterzumachen.
Aber genau, also darauf würde ich nämlich jetzt gerne mal zurückkommen, Annika, auf den Punkt, also ne, die Förderung gehen zurück, die allgemeine Lage wird immer schlechter und wir haben ja auch, ich habe es am Anfang gesagt, ihr habt ja so eine Bestandsaufnahme gemacht von Leuten, die im Job sind, also wo es jetzt ne, nicht ganz so stark um die Abwägung geht, wen stellen wir jetzt ein, wie viel Geld geben wir aus, aber bei diesen Leuten geht es ja auch um die Weiterverhandlung, ja, und ich glaube, da habt ihr ja auch nochmal genau hingeguckt, ne, Annika, wie ist das eigentlich, welche Gehaltssteigerungen sind eigentlich, jetzt mal abgesehen vom Anfangsgehalt und vom Durchschnittsgehalt, aber sind überhaupt möglich? Was ist dabei rausgekommen?
Also wir haben ja erhoben, dass Organisationen angegeben haben für diese Stelle, was ist das Minimumgehalt und was ist das Maximumgehalt. Daraus ergeben sich Spannen, die man sowohl in Klartext als auch in Prozenten darstellen kann. Und da gibt es nochmal so ein bisschen Branchenunterschiede. Aber wir haben in der Regel Gehaltsspannen so um die 30%, würde ich jetzt mal so nennen. Und das klingt jetzt erstmal gar nicht so wenig. Wir haben auch echt darüber diskutiert, findet man da eigentlich Vergleichswerte, wie groß müsste denn so eine Spanne sein, damit man sagt, ja super, da kann man aufsteigen und so weiter. Ist gar nicht so einfach. Also das heißt, da können wir leider keine so schöne Korrelation ziehen. Aber was wir ja trotzdem sagen können, ist, wir sind in strukturell kleineren Organisationen. Das heißt, wir haben an vielen Stellen gar nicht so die Möglichkeit, hierarchisch aufzusteigen. Das heißt, die Spannen in den Gehältern sind wichtig, ne? Und wir haben schon zum Beispiel auch erhoben, was sind die Top-Gründe, weswegen Leute gehen, was sind die Top-Gründe, weswegen sie Leute nicht bekommen. Und unsere Hypothese ist eigentlich die, dass wir weniger Probleme bekommen, Berufseinsteigerinnen zu bekommen, weil wir haben, ne, die unterste Spanne ist gar nicht so schlimm, so. Aber es ist für viele Organisationen schwierig, jemanden einzustellen, der oder die 5 Jahre Erfahrung hat und dann was Vernünftiges bekommt in der Fachposition. Und wir sehen auch in den Wirtschaftsdaten, dass ne, da, wo man auch mehr aufsteigen kann und leichter aufsteigen kann, die Sprünge im Aufstieg extrem hoch sind. Wohingegen das bei uns zum Beispiel nicht der Fall ist. Also wir haben an bestimmten Stellen die Freude gehabt, eine Studie von Value for Good mit einbringen zu können. Die haben ja so ein bisschen tiefergehend und dann aber auf einem kleineren Scope sich das angeguckt und die haben gesagt, okay, es gibt eigentlich um die 30% Gehaltssteigerung, wenn man von der Programmmanagementstelle in eine Leitung Programme geht. Und mit Leitung Programme meinen sie nicht irgendwie hier, dann hast du mal 2 Leute und zum ersten Mal Budgetverantwortung, sondern wirklich große Programme, die relevant sind für die Organisationen. Wohingegen wir halt in der Wirtschaft teilweise das Thema haben, okay, du hast die erste kleine Führungsrolle oder bist Senior irgendwas und hast einen Gehaltssprung von 46. Ne, also da schon nochmal die Hälfte mehr und das ist gar nicht das gleiche Gehaltslevel dann, ne? Oder Vergleichslevel. Das heißt, ich glaube, dieser Punkt, mehr Verantwortung mit ja, also korrelierend mehr Gehalt auszuzahlen, das haben wir nicht. Man kann sich nicht so doll entwickeln.
Aber wird denn das geringere Gehalt dann im Berufsalltag durch höhere Wertschätzung durch die Führungskräfte kompensiert?
Das ist eine wunderbare Frage. Wahrscheinlich zum Teil, ne? Da müssen wir natürlich auch differenzieren. Führungskräfte machen zum Teil einen fantastischen Job. Was wir aber insgesamt in vielen Organisationen sehen, und Annika und ich arbeiten ja jeweils mit vielen NGOs oder auch Stiftungen, ist das Thema HR jetzt als großen Punkt, ich nenne es häufiger eher so People Management, ist manchmal so ein bisschen in den Kindergartenschuhen bei uns im Sektor noch, ne? Und wir haben da wieder einen anderen Glaubenssatz. Es gibt so dieses Ding, wir sind immer nett zu unseren Leuten und wir sind ein guter Sektor, wir sind auch gut zu unseren Leuten. Gut zu seinen Leuten zu sein, heißt aus meiner Sicht aber auch, sehr professionelle Strukturen da reinzubringen, dafür zu sorgen, dass die Entwicklungsmöglichkeiten haben, Aufstiegsmöglichkeiten, Entfaltungsmöglichkeiten. Dazu gehört ein sehr professionelles HR. Und leider sehe ich in vielen Organisationen, dass es noch nicht mal regelmäßige Personalentwicklungsgespräche gibt. So, und deswegen deine Frage war, gibt es die Wertschätzung? Wahrscheinlich zum Teil schon. Gibt es sie aber so systematisch, dass sie damit verbunden ist, dass ich mich in meiner Rolle weiterentwickle, in meinen Themenfeldern weiterentwickle? Zu wenig aus unserer Sicht. Und ich glaube, wir könnten, ich meine, wir haben immer das Thema, es ist zu wenig Geld im Sektor, wir können keine größeren Gehälter bezahlen und sonst was. Wir könnten, glaube ich, auch mit wenig Geld deutlich mehr machen. Und wer mir sehr im Ohr geblieben ist, ist Susanna Krüger, die ja jetzt gerade Cent leitet, die auch mit geringen Budgets sagt, man kann extrem viel machen. Und die tut so viel für ihre Mitarbeitende, indem sie einfach mal dafür sorgt, dass zum Beispiel interessante Guest-Speakerinnen zu Brownback-Lunches kommen, dass sie eben diese Personalentwicklungsgespräche führen, dass sie sich wahnsinnig dafür einsetzt, dass jede ihrer Mitarbeiterinnen die Möglichkeit hat, individuelle Fortbildungen zu machen und so weiter. Das kostet im Zweifel nicht so viel Geld, aber es kostet sie ganz viel Zeit und Einsatz. Und dieses Beispiel, was Susanna toll macht, sehe ich leider nicht immer in den Organisationen. Und das ist was, was wir einfach fixen können.
Aber Anna, siehst du das bei den jüngeren Organisationen eher als bei den etablierten?
Ich arbeite mehr mit jüngeren Organisationen, deswegen habe ich wahrscheinlich ein bisschen...
Annika, sag du mal.
Also ich würde in der Tendenz jetzt sagen, ja, bevor Annika das sagt. Aber ja, Annika.
Also wir haben ja erhoben, was sind eigentlich die Top-Gründe für den Verlust von Mitarbeitenden? Und durch diese Branchen, die wir erhoben haben, hinweg war ungefähr 40% zu wenig Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten. Ne, da wird eine Komponente die sein, es gibt halt kein Hierarchielevel, in das ich aufsteigen kann, weil wir sind nur 20. Es gibt dann nur noch die Geschäftsführung. Aber da wird auch eine Rolle spielen, dass Entwicklung ehrlicherweise unterbeleuchtet ist. Und ich glaube, es gibt, also wir hatten ja dieses Glaubenssatzthema, es gibt dieses Denken, so ja, du hast einen sinnhaften Job und das macht dich doch glücklich. Aber wir haben, glaube ich, als Menschen eine psychologische Dimension, die heißt, wir wollen uns entwickeln. Und wenn ich jetzt Jahr 4 in einer Organisation bin, dann ist Sinn nicht dasjenige, das, was mich super glücklich macht und dafür sorgt, dass ich auf jeden Fall in meinem Job bleibe. Dann sind das andere Dinge. Dann ist das eine Unternehmen, also Organisationskultur. Dann ist das, wie ist der Umgang miteinander, wie ist das Team, wie sehr kann ich selbstwirksam sein und wie sehr kann ich hier einfach lernen und mache nicht den gleichen Schuh zum 15. Mal. Und wir haben, also durch diese teilweise Unterfinanzierung, glaube ich, wir haben gar nicht so viele Führungskräfte, die Führung wirklich wie ein Handwerkszeug gelernt haben, sondern die machen das so ein bisschen intuitiv, ja, mal mehr, mal weniger. Ich glaube, dass dieses Thema, wie entwickle ich Menschen, habe ich überhaupt auf dem Schirm, dass die sich vielleicht entwickeln sollten oder wollen? Ja, weiß ich überhaupt, wohin wollen sich die Leute entwickeln? Habe ich mir überhaupt die Zeit genommen, mir die Potenziale zu überlegen, Feedback zu geben und auch Feedback zu geben, wenn es nicht gut läuft und ich mir was anderes erwarte? Dann fürchte ich, das machen wir zu wenig. Und eigentlich müssten wir, dadurch, dass wir nicht exorbitant gut bezahlen, müssten wir woanders mehr liefern. Ne? Und das sehe ich ganz, ganz klar in der Personalentwicklung, ob man das jetzt der HR zuschreibt oder den Führungskräften, das ist, sei mal, da kann man auch diskutieren. Aber ich glaube, wir müssten da eigentlich viele Dinge besser machen als in anderen Branchen. Der Fakt ist aber, wir machen sie schlechter. Und wir machen alles gleich. Das ist halt auch nochmal so ein Ding. Ne? Also wir haben so ein ganz starkes Ding von Fairness, alle müssen gleich, und das führt dann aber auch dazu, dass man natürlich nicht so richtig individuell guckt, hey, wer ist hier gerade mein leuchtender Stern am Himmel und wie kann ich dafür sorgen, dass diese Person in einer kurzen Zeit wächst?
Ja, aber dann will ich nochmal, also das finde ich super, also ich glaube, das Thema Professionalität oder Professionalisierung ist ein ganz großes, ne? Andreas, das ist für uns ja auch, finde ich, jetzt ein total spannendes Fazit, weil wir das in anderen Bereichen auch immer wieder, ne? Ob es nun um die Kommunikation geht oder ums Großspenden-Fundraising oder so, es hat einfach, ne, du hast es gerade gesagt, mit Handwerkszeug, Führung, ja, mit all diesen Dingen zu tun. Auf der anderen Seite hast du es auch angesprochen und ich habe dich quasi so verstanden, dass selbst in, also oder gerade in diesen Zeiten, wo das Geld knapp wird, eigentlich eine Professionalisierung noch notwendiger ist als vorher schon.
Ätzend, ne?
Ja, also das, na gut, das kennen wir auch, wenn du professionell aufgestellt bist, kannst du sowas auch abfedern. Ist natürlich schwierig, das in diesen Zeiten aufzubauen. Aber ich darf noch vielleicht nochmal eine ketzerische Frage stellen, die mir gerade in den Sinn kommt, weil beim Thema Gehalt, ich bin nämlich zufällig oder neulich sind wir auf eine Organisation gestoßen, die, was sehr ungewöhnlich ist, in dieser Branche, in der gemeinnützigen, alle ihre Mitarbeiter gleich bezahlt. Und zwar nicht zu knapp, wenn ich das mal so sagen darf. Also die kriegen ein ordentliches Gehalt, aber alle gleich, vom Geschäftsführer bis zum Hausmeister, hätte ich jetzt meiner gesagt. Ist das ein Weg, Annika, jetzt mal ganz direkt, ist das ein Weg, aus der Misere rauszukommen?
Ja, ich fange mal an und ich glaube, Anna, dann kannst du super gut anschließen mit diesem kleinen schlagkräftige Teams-Thema, was wir auch schon oft besprochen haben. Also dieses Modell, wir bezahlen alle gleich, das gibt's, das kennen wir auch schon. Das haben auch erfahrungsgemäß eher die jüngeren Organisationen und die kleineren Organisationen, so diese Startups, die ganz stark aus diesem Punkt kommen, okay, warum soll denn, wir haben doch alle Verantwortung, warum soll denn jetzt die anders honoriert werden? Und in der Regel ist das dann aber so, dass die nicht gleich richtig viel, sondern gleich eher wenig verdienen.
Ne? Nee, in diesem Fall ist es umgekehrt.
Genau, ja, da komme ich gleich dazu. Aber dieses Modell, alle bekommen gleich, das kenne ich auch. Und meistens ist das dann so, dass ab einem gewissen Entwicklungsgrad der Organisation das aber dazu führt, dass sie dann, wenn sie sich wirklich jemanden holen wollen mit Erfahrung, der die Organisation auf ein neues Level hebt, dass dann dieses Modell nicht mehr funktioniert, weil sie keine Flexibilität haben.
Ich finde es total spannend und mich würde sehr interessieren bei dieser Organisation, so wie gut funktioniert das? Parameter dafür wäre für mich natürlich, was die für einen Impact generieren, aber auch wie lang bleiben die Mitarbeitenden und so weiter. Finde ich wirklich spannend, wenn wir da auch in einem halben Jahr nochmal drüber reden. Tatsächlich, ich habe mal selber ein Unternehmen mit aufgebaut, wo wir in diesem, ich war nicht im Gründungsteam, aber erste Mitarbeitenden-Team auch alle gleich verdient haben. Und das war super, aber das galt eben wirklich nur für dieses Anfangsteam, weil wir da alle genau mit der gleichen Einstellung rein sind, mit der gleichen Arbeitslast rein sind und da hat es funktioniert. Und Annika hat genau recht, so jetzt kommen plötzlich neue Leute rein, entweder mit deutlich höherem Arbeitserfahrung, mit einem anderen Berufsweg, den man auch honorieren muss, oder es kommen deutlich juniorigere Leute rein oder auch Leute, die einen anderen Anspruch an ihre Arbeit haben, einen anderen Anspruch an Arbeitszeiten haben. Und dann, glaube ich, kommen wir in eine Diskrepanz rein, wo es viele ungute Gefühle gibt. Ne? Also wenn ich irgendwie 60 Wochenstunden schiebe und jemand anders, der 30 Stunden Wochen macht, wir verdienen gleich, da kommt, glaube ich, auch sehr viel Unmut auf und da stockt dieses Modell. Also ich glaube, für so ein Kernteam kann sowas für eine Zeit mal funktionieren. Ich glaube, wenn wir größer werden und verschiedene Hintergründe beachten müssen, bricht das Ganze.
Das ist in der Tat auch das, was da jetzt passiert oder worüber die sich zumindest Gedanken machen. Aber dann lass mich doch vielleicht zum Schluss aber trotzdem nochmal bitte eine Frage in die Zukunft stellen, Annika, auch wenn das eure Studie vielleicht nicht ganz so abbildet. Aber jetzt haben wir ja immerhin ein Mediangehalt und einen Blick auf diese Branche, die finanzielle. Und jetzt kommen wir quasi, ehrlich gesagt, ja in eine Krise, ne, die zwischen 1 und 3 Jahre wahrscheinlich dauern wird. Es werden Investitionen wegbrechen. Du hast es ganz am Anfang gesagt, Andreas und ich sind, auch wenn wir auf den Spendenmarkt gucken, genau deiner Meinung und auch auf die politische Entwicklung natürlich. Das heißt, wir reden jetzt eigentlich über Stellenstreichungen. Also das haben wir zumindest von sehr vielen Organisationen gehört, die sagen, wir müssen auf der einen Seite gucken, dass wir andere Fundraising-Quellen finden, ne? Also dass wir das kompensieren, aber uns eben auch schlanker aufstellen. Wie passt da euer Thema jetzt rein, beziehungsweise umgekehrt, Annika, vielleicht du mal einmal zuerst, wie seht ihr die kommende Zeit?
Hätten wir die Studie nicht lieber in den Giftschrank packen sollen, weil wir jetzt gerade überhaupt gar keine Möglichkeit haben, über Geld zu reden, ist deine Frage.
Das hast du gesagt.
Ja. Nee. Aber das haben wir ja auch, diskutiert. Also erstmal, ich sehe es genauso, wie ihr es seht. Es wird eine richtige, also böse gesprochen, Marktbereinigung geben in den nächsten Jahren, das glaube ich auch. Und es wird zeigen, welche Organisationen sind resilient genug aufgestellt und welche kriegen diesen Turnaround hin, den es braucht, um zu überleben. Das glaube ich auf jeden Fall. Und ich glaube, an vielen Stellen haben wir uns so ein bisschen so ein Rumgewurstel geleistet, weil es ging. Und ich glaube, das ist jetzt nicht mehr möglich. So. Und es geht ganz, ganz stark darum, Dinge zu professionalisieren. Was ich sehe in den Organisationen ist, also jetzt gerade in der HR zum Beispiel sehe ich, dass viele Organisationen stark unter digitalisiert sind und da Leute einen Job machen, den man mit einer Software, die ja auch günstiger ist, viel besser machen könnte. Ne? Und ich glaube schon, dass es eine Frage ist, irgendwie im Sinne von, ist eigentlich alles das, was wir in unserer Organisation machen, produktiv und brauchen wir das auch weiterhin? Ne? So blöd es klingt. Aber ehrlicherweise ist das ein Dip im Fachkräftemangel. Also es kann auch sein, dass wir gut tun, bestimmte Sachen zu digitalisieren, für die wir in 3 Jahren eh niemanden mehr bekommen. So. Und ich glaube aber gerade, wenn man sich als Organisation jetzt die Frage stellt, okay, uns geht's schlecht, was brauchen wir und wen brauchen wir, damit wir wieder hochkommen, dann spielt es eine extreme Rolle, sich zu fragen, okay, wer sind hier die Leute, die richtig viel reißen, die an den richtigen Positionen richtig viel reißen und wir sollten extrem viel in Bewegung setzen, um die zu halten.
Also, die Programmleute.
Naja, also ich habe ja meine Meinung dazu gesagt, ja. Also ich glaube,
nein, aber da sind wir ja ganz schnell wieder bei den Fundraisern und Fundraiserinnen.
Aber auch auf einen. Ich meine, du kannst ja auch kein Fundraising machen, wenn du ein Quatschprogramm machst, ja. Also natürlich wirst du zur gleichen Zeit ja auch die Frage stellen müssen, also mal, wir machen hier ganz schön viele verschiedene Projekte, welche davon machen denn wirklich Wirkung? So, ne? Also ich sehe das wirklich nicht nur auf die Fundraiser, sondern wirklich auf alle Positionen zu fragen, so was ist jetzt eigentlich überhaupt noch sinnvoll. So. Und wir gehen in unserer Organisation da total stark zu über, dass wir sagen, wir sind ein Expertinnen-Team und wir wollen die Leute, die da sind, gut bezahlen. Und dafür überlegen wir uns, welche Positionen wir dann halt nicht besetzen und den Aufwand automatisieren, weglassen und was auch immer. Und das ist jetzt für unsere kleine Struktur bei Talents for Good, das ist, glaube ich, die richtige Lösung, ja. Aber was man macht, wenn man eine Organisation hat, die 350 Leute hat, wo man ehrlicherweise sagt, 20% sind vielleicht der inneren Kündigung oder das und das ist kein Zukunftsmarkt mehr, ist eine echt haarige, schwierige Entscheidung. So, klar.
Ich glaube, ehrlicherweise, wir müssen uns eine ganz unangenehmen Diskussion widmen in dieser extremen Ressourcenknappheit, in diesem extremen Druck auf dem Markt. Und das ist schon auch die Frage nach einem Leistungsbegriff. Annika hat den Leistungsbegriff heute Morgen wunderbar formuliert. Das ist so, jeden Tag sein Bestes geben. Das ist, glaube ich, ein Leistungsbegriff, der sehr verträglich ist und den ich sehr schön finde. Aber ich glaube, egal in welcher Rolle man ist, man muss sich schon in der Zeit, in der eine Organisation so unter Druck steht, fragen, wer sind denn die Leute, die wirklich jeden Tag kommen und ihr Allerbestes geben und die dieser Organisation helfen werden zu überleben und, wie Annika vorhin sagte, resilienter da rauszukommen. Und diese Leute, für die würde ich alles tun, dass die bleiben und dass die motiviert sind. Und dazu gehört, gewisserweise höhere Gehälter zu bezahlen. Und ich glaube, wir haben immer wieder auch vermieden, weil wir es auch nicht machen wollen, aus gutem Grund nicht machen wollen, über den Begriff Leistung zu sprechen, weil die Implikation jetzt gerade sein kann, die nicht jeden Tag ihr Bestes bringen, vielleicht haben die keine Zukunft in der Organisation. Ja? Was konkret heißt Entlassung. Und das sind richtig harte Diskussionen, das sind Diskussionen, die wir alle nicht haben wollen. Aber wenn der einzige Weg ist, dass diese Organisation und die Mission, die sie verfolgt, für die Leute Impact zu generieren, überlebt, der ist, dass manche Leute gehen müssen, dann dürfen wir schon drüber sprechen, wer ist das Team, das man halten will, wie muss man die entlohnen, wie muss man für die sorgen, wie der Thema Organisationsentwicklung, dass die einem helfen, dass man die Mission erfüllt.
Also ist eure Studie doch genau zum richtigen Zeitpunkt rausgekommen. Das können wir, glaube ich, am Schluss des Podcasts sagen. Ihr habt ja damals gesagt, euer Ziel ist, ihr wollt Transparenz und eine Grundlage schaffen. Und das jetzt in diesen schwierigen, herausfordernden Zeiten für die Organisation, die sich die Frage stellen müssen, wie entwickeln wir uns und was bedeutet das für unser Team? Da habt ihr ja, glaube ich, genau die richtige Antwort und arbeitet, glaube ich, dann auch daran, diese Fragen in Zukunft weiter zu begleiten. Also es war wahnsinnig spannend und interessant, mit euch diesen tiefen Einblick zu haben. Ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Podcast an dich, Annika, und an dich, Anna.
Ja. Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Schön, dass ihr bei uns wart.
Danke euch.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.